jetzt wollte ich schon sagen, good morning in the morning.
Aber
es ist
aber tief Luft holen.
Ja, jetzt musste ich kurz überlegen, um wieder reinzukommen ins Thema. Und habe mich gerade gefragt, was machen wir hier?
Björn, Christian Björn, so das ist Podcast Equipment. Da spricht man rein.
Und ich glaube, ihr seid alle richtig bei Papa und Papi.
Männerhaushalt. Ich muss ganz kurz vorneweg, bevor wir irgendwas tun, muss ich kurz sagen, wenn man etwas im Hintergrund hört, dann ist es weder der Kuckuck noch die Kaffeemaschine oder der schnarchende Hund. In dem Fall ist es ein buddelnder Bagger.
So, da haben wir das Thema auch geklärt. Wobei das mit dem Kuckuck könnte ja auch passieren.
Eben war volle Stunde, da müssten wir lange quatschen.
So, wir könnten ein Ratespiel draus machen. Sollte der Kuckuck gucken, dann zählt doch mal
was
mit.
Sollte der Kuckuck?
Kuckucken. Ah ja. Dann könntet ihr erraten, wie viel Uhr es ist. Wie auch immer.
Okay, wir haben tatsächlich, wir sind nicht alleine.
Nee.
Und deswegen sollten wir aufhören, hier herumzuplänkeln. Denn wir haben, kann man das sagen, hohen Besuch im Hause Papa und Papi.
Und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich total spannend finde, was unser Gast gleich zu erzählen hat.
Ja, total.
Und ich habe jetzt schon wahrscheinlich 5000 Fragen im Kopf.
Dann sagen wir doch einfach mal herzlich willkommen.
Martina Flade.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung und auch für die nette Einleitung mit hohem Besuch. Also ich fühle mich sehr geehrt.
Also man kann es ja gleich vorneweg sagen, so oft hatten wir jetzt auch noch nicht, wir hatten einmal einen Richter und jetzt haben wir Frau Richterin. Und da fängt es gleich an, sagt man Frau Richterin oder sagt man Richterin Flade? Wie sagt man dazu? Zu dir?
Also tatsächlich die Laien, die sagen immer Frau Richterin, deshalb habe ich mich dann auch so bei Instagram irgendwann genannt, weil ich immer Frau Richterin genannt habe. Das fand ich dann ganz witzig. Aber Frau Vorsitzende ist eigentlich in der Verhandlung die richtige Bezeichnung, genau, weil ich ja die Verhandlung leite und so unter den Juristen sagt man dann die Frau Vorsitzende.
Aber auch ohne Nachnamen?
Ja, genau. Na, ich bin ja in der Regel alleine und dann gibt's halt noch, wenn ich jetzt in einem größeren Spruchkörper bin, dann gibt's ja noch die Schöffen, die spricht man dann eben gesondert an. Genau.
Und jetzt sind wir ja schon voll im Thema drin, Martina. Und ich bin mir sicher, viele Menschen, die hier diesen Podcast jetzt hören, die sind auch wahnsinnig neugierig. Und wenn man deine Stimme natürlich hört, dann hört man raus, dass du noch zu den jüngeren Richterinnen gehörst. Und vielleicht ist es ganz cool, dass du einfach mal ganz kurz dich vorstellst. Und wer du so bist und was du jetzt machst, das haben die meisten schon verstanden. Aber
was du so richtest.
Genau, mit welchem Recht du dich zum Beispiel beschäftigst.
Also Martina Flade ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus der Tschechischen Republik, bin im Alter von 14 Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Ich konnte aber bereits zu diesem Zeitpunkt Deutsch sprechen, weil ich zweisprachig erzogen worden bin, was ein riesen Gewinn für mich war, weil ich quasi eine Sprache einfach so geschenkt bekommen habe, mehr oder weniger, ohne was dafür tun zu müssen. Genau, 32 Jahre alt bin ich inzwischen.
Aha.
Ich habe kurz nach dem Referendariat in einem Großkonzern gearbeitet als Wirtschaftsjuristin. Dort hat mich aber immer ein bisschen genervt, dass ich genau das machen musste und genauso argumentieren musste, wie das für meinen Konzern, sag ich mal, am günstigsten war. Ich wollte, und da keimte dann auch schon das Interesse in mir auf, eigentlich neutral entscheiden zu können, so wie ich das für richtig empfinde. So, und nichtsdestotrotz war die Tätigkeit dort im Übrigen sehr interessant und spannend, aber trotzdem, ne, es ging halt mir einfach so um die Sache. Genau, bin dann zur Staatsanwaltschaft gekommen, habe dort in der Abteilung für organisierte Kriminalität und Betäubungsmittelstrafrecht und Jugendstrafrecht gearbeitet, also auch zum Beispiel auch Jugendschutzsachen, also sehr, sehr vielfältige Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Habe auch Großverfahren geführt, wobei, ich muss sagen, ohne zu weit auszuschweifen, da haben mich mehr die Polizeibeamten, sage ich mal, eingelernt, als dass ich als sehr junge Staatsanwältin dort wirklich mich viel dazu getragen hätte, war mein Eindruck so damals. Genau, und seit 2 Jahren bin ich jetzt Richterin, auch für Strafsachen wieder. Ich lebe in Chemnitz und bin verheiratet und habe ein wundervolles Kind, welches mich auch heute Morgen wieder in den Wahnsinn getrieben hat und ich war da ganz froh.
Nämlich in welchem Alter?
Das sage ich in der Regel nicht.
Ach so, okay, kein Problem, Alter, alles gut.
Ja, ich versuche da, also so Geschlecht und das genaue Alter versuche ich immer wegzulassen.
Super, ja, kein Problem.
Ich sag mal so, Es ist die frühe Autonomiephase, wo man früh am Kleiderschrank steht. Und das T-Shirt, was gestern am liebsten getragen worden ist, ist heute ein absolutes No-Go. Mhm. Also auch wenn es nicht gewaschen ist und so weiter. Und dann probiert man eben 5 verschiedene T-Shirts aus und dann findet man endlich seins. Ja.
Verstehe.
Wenn man Glück hat.
Martina, lass uns noch mal ganz kurz zurückspulen. Wie kam denn überhaupt dieser Berufswunsch auf? Das finde ich ja immer ganz spannend. Manchmal geht es im besten Fall geht es um Berufsträume, die man hat. Manchmal ist es dann auch irgendwie, sind es die Eltern, die einen dahin buxieren. Wie ist bei dir überhaupt dieser Berufswunsch entstanden in die Richtung, Recht mal so als Oberbegriff zu gehen?
Ja, also ich hatte ja schon erzählt, ich bin zweisprachig erzogen worden. Mhm. Hintergrund dessen war, dass meine Mutter, als ich ein Kleinkind war, meinen späteren Adoptivvater kennengelernt hatte.
Ja.
Und sie hat mit mir in Tschechien gelebt und er war Deutscher. Und er hat mich immer mehr wie seine Tochter gesehen und war für mich auch zweifelsohne mein Vater. Mhm. Und er wollte mich dann adoptieren. Und das war damals noch sehr schwierig in den 90ern. Also so ist es mir jedenfalls als Kind erzählt worden. Mhm. Man wusste nicht, ob es wirklich klappt und so weiter. Ne? Und wir hatten da eine Familienrechtsanwältin, die uns dabei begleitet hatte. Und sie hatte das möglich gemacht. Und für mich war das halt ein absoluter, das war das Allerwichtigste für mich als kleines Kind, dass mein Vater, mein Ziehvater auch mein richtiger Papa werden kann. Das war mir halt wahnsinnig wichtig und sie hat das hinbekommen, trotz dessen, dass es wirklich viele Hürden gab. Und da wusste ich, die ist halt für mich wie so eine Ikone geworden damals.
Wie alt warst du da?
Ich weiß es nicht ganz genau, ja. Also ich spreche hier von meiner frühkindlichen Erfahrung. Ich muss irgendwie die Adoption war dann wahrscheinlich irgendwann mit 5 oder 6, 7. Ich kann es nicht mehr genau sagen, leider. Ja, auf jeden Fall wusste ich aber schon in der ersten Klasse, ich habe nämlich später mal einen Brief gefunden und in der ersten Klasse habe ich schon geschrieben, dass ich Rechtsanwältin werde.
Lustig. Und diesen Weg hast du, das sagst du vorhin, du bist 32. Ich meine, so ein Jurastudium dauert ja auch ein paar Jährchen. Ne? Erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, es dauert ja. Ich kenne auch ein paar Bekannte im Umkreis, die das studiert haben und jetzt ist es auch ein sehr herausforderndes Studium. Und jetzt bist du mit 32 Jahren Richterin geworden. War das ein Ziel oder hat sich das so ergeben in den jungen Jahren?
Also tatsächlich Richterin bin ich ja schon geworden mit, jetzt muss ich mal ganz kurz, bei 2021, da Krass. War ich dann schon 30, genau.
Ja, knapp,
wow.
Ja, genau. Ja, also klar, das war schon irgendwo mein Ziel, ganz klar. Beziehungsweise zuerst wollte ich ja Rechtsanwältin werden. Dann habe ich aber eben gesehen, dass ich doch lieber neutral entscheiden möchte. Mhm. Und ich hatte aber auch, ich glaube, das muss ich auch dazu sagen, das wirkt immer so, wie als ob ich dann so zielstrebig gewesen wäre. Aber ich hatte auch ein strenges Elternhaus. Okay. Also meine Mama war schon sehr dahinter und die hatte mir auch immer gesagt, wenn du jetzt nicht lernen wirst, dann wirst du mal schlechte Berufschancen haben und du wirst dann deine Ziele nicht erreichen können. Das war dann immer ganz klar, das hat sie mir kommuniziert.
Es ist ja ein Thema, ne? Also da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber aufmachen, weil das ja genau unser Thema ist, zum Thema mutig sein und zum Thema, welche Werte bekommst du mit in deinem Leben? Deshalb eigentlich ein sehr spannendes Thema, dass deine Eltern oder deine Mama so dahinterher war, dass du Karriere machst am Ende. Wenn du das heute rückblickend betrachtest, bist du, das kann man vielleicht vorweg mal nehmen, bist du glücklich mit der Entscheidung oder mit dem Weg, den du gegangen bist?
Ja, definitiv. Ich habe meine Mama früher als sehr streng empfunden und habe mich, ich war auch eine sehr schwierige Jugendliche, muss ich wirklich sagen, also total auf Rebellion.
Wer war
aus
das nicht?
Ja, und wohl auch schon als Kind. Also sie musste mit mir auch einige Kitas wechseln und so. Ich war wirklich kein leichtes Kind und deshalb denke ich, so mit meinem ganzen Erfahrungsschatz, gerade so als Jugendrichterin auch jetzt mit, ich glaube, ich habe eine gewisse Führung gebraucht einfach. Weil ich vielleicht sonst heute nicht der Mensch geworden wäre, der ich eben bin. Sie hat mir trotzdem sehr viele Freiheiten gelassen, mich sehr viel entscheiden lassen, aber sie hat mich auch geführt. Mhm. Ne? Aber ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass ich so ein Elternhaus hatte, denn ich weiß eben auch als Jugendrichterin, dass es oftmals auch so ist, dass vielleicht die Eltern gar nicht wissen, wie gehe ich denn mit meinem Kind um? Die verlieren dann so ein bisschen den Bezug auch zum Kind, verlieren sich gegenseitig und dann wird das Kind, der Jugendliche, so ein bisschen auf sich allein gelassen und das ist nicht unbedingt förderlich.
Und sag mal, also innerhalb der Richterkreise bist du ja schon sehr jung, richtig?
Ja, schon. Also ich gehöre definitiv mit zu den Jüngsten bei mir, aber man muss auch ganz klar sagen, das ist ja auch ein bisschen historisch dadurch geprägt, gerade zum Beispiel in den neuen Bundesländern in Sachsen gab es ja nach der Wende einfach viele Neueinstellungen. Mhm. Ne? Okay. Die Planstellen waren erstmal besetzt für einige Jahre und jetzt gehen halt einige nach und nach in Pension und dadurch öffnen sich Stellen für neue.
Und so, wie funktioniert dieser Weg normalerweise? Also wie werde ich denn jetzt, also wie werde ich Richter?
Genau, also das deutsche Richtergesetz sieht davor, dass man ein Jurastudium erfolgreich absolviert haben muss, das erste Staatsexamen, und man muss auch noch das zweite Staatsexamen machen. Und das erlangt man, indem man ein Referendariat durchläuft und dann nochmal Prüfungen, also das Staatsexamen mit besteht. Dann kann man sich eigentlich auch schon bewerben. Also das sind die Voraussetzungen. Jurastudium, Rechtsreferendariat und dann ist im Beamtenrecht auch das Prinzip oder im öffentlichen Recht der besten Auslese. Also da muss man sich dann eben den Bewerbern stellen und es werden halt prinzipiell die besten Bewerber ausgewählt.
Und also jetzt sag mal theoretisch, wie flott würde sowas gehen, wenn ich vorne anfangen muss? Also ab Studiumsbeginn?
Ja, das hängt halt von der Regelstudienzeit der jeweiligen Uni ab. Die ist in der Regel so bei 5 Jahren und 2 Jahre Referendariat, also 7 Jahre, sag ich mal. Wenn man alles zügig macht und so weiter, dann wäre 7 Jahre so das Frühste.
Und brauche ich nicht, oder würdest du sagen, brauche ich nicht erstmal auch eine gewisse Erfahrung dann eben in der Vorstufe vom Richter da sein? Also muss ich nicht erstmal ganz viel erlebt haben, um dann auch Richter, also adäquat Richter sein zu können, um diese neutrale Position einzunehmen, weil ich eben mehrere Seiten kennengelernt habe?
Also ich weiß ja nicht, ob ihr mein letztes Reel gesehen habt.
Ja, ich habe es gesehen.
Da habe ich mich ja genauso mit dieser Frage auseinandergesetzt, mehr oder weniger. Also es gibt schon gerade ältere Angeklagte, beziehungsweise ältere Personen kommentieren oftmals in so meinen Beiträgen, ja, du bist eben viel zu jung, du hast keine Lebenserfahrung, so nach dem Motto. Genau. Aber man muss ja sehen, bevor man Richterin wird, hat man mitunter die schwierigsten Staatsexamina bestanden. Und man hat gezeigt, dass man ganz viel, auch sehr resistent sein muss, gegenüber Prüfungsstress zum Beispiel, dass man sehr diszipliniert sein muss. Man hat einen sehr großen Wissensschatz, man hat brandaktuelles rechtliches Wissen. Ja, also ist eigentlich top in Form, könnte man sagen. Ja, klar, Lebenserfahrung, das ist ja trotzdem irgendwo ein innerer Prozess. Also es bedeutet ja nicht, je älter man wird, umso mehr Lebenserfahrung hat man. Auch ein Mitte 25-Jähriger kann schon so viel durchgemacht und erlebt haben, ne, dass er da viel Lebenserfahrung hat. Klar, prinzipiell haben ältere Menschen natürlich mehr Lebenserfahrung, aber und das finde ich sehr bereichernd. Ich war ja vorher auch schon bei der Staatsanwaltschaft und da habe ich monatlich über 100 Verfahren bearbeitet. Ja. Wahnsinn. Also das war einfach massivst und das halt wirklich über 2,5 Jahre hinweg. Ich war mehrfach in der Woche in der Verhandlung. Also ich habe da schon sehr viel Berufserfahrung sammeln können. Ja, es sind nur 2,5 Jahre, aber da habe ich halt teilweise auch 60 oder über 60 Stunden gearbeitet und so viel erlebt, dass ich sagen würde, das hatte auf jeden Fall Potenzial für mehrere Jahre. Aber auch so, es ist jetzt nicht ganz unüblich, dass man direkt Richter wird nach dem Referendariat, aber auch dann ist es in der Regel so, dass man in verschiedene Stationen wechselt, also dass man da durchaus auch mal andere Einblicke bekommt. Also gerade die Zeit, bevor man auf Lebzeit verbeamtet wird, die ist schon so durch Wechsel ausgestaltet, ja, dass man mal die Station macht, mal die Station. Also da sammelt man auf jeden Fall auch nochmal hinreichend Erfahrung.
Was heißt Station?
Zum Beispiel, dass man zunächst bei der Staatsanwaltschaft ist, dann mal an einem Verwaltungsgericht vielleicht oder beim Amtsgericht oder mal beim Landgericht in einer Kammer.
Jetzt gucke ich, also ne, wir folgen uns ja noch gar nicht so lange, aber mir ist dein Kanal sofort aufgefallen und ich fand es total spannend, was du da machst. Und du erzählst ja auch immer so ein bisschen aus deinem Alltag. Jetzt würde mich mal interessieren, Martina, und ich reite bewusst auf diesem Thema jung rum, weil ich das selber erlebt habe. Ich bin selber sehr junge Führungskraft geworden, damals mit 26 und war immer der Junge und ne, und der muss ja Lebenserfahrung haben, was ich kenne dieses Thema sehr gut und deshalb finde ich das so spannend, das von einer anderen Seite auch mal zu hören und gerade auch mit deiner Verantwortung und mit dem, was du wissen musst. Gab es eine Situation in den letzten Monaten, Jahren bei Gericht, seitdem du Richterin bist, die dich auch an deine Grenze gebracht hat, weil vielleicht jemand das Thema Akzeptanz in den Raum geworfen hat aufgrund deines Alters, deiner Optik, ne? Ich meine, du bist einfach eine hübsche Frau und dann kommst du plötzlich da rein und dann sitzt da einer. Und bist du da schon mal angegriffen worden oder beleidigt worden?
Nein, also ich muss sagen, wenn, dann waren es eher unterschwellige Bemerkungen, ne? Und dann eher von Verteidigern. Klar, der Angeklagte, es kann auch schon mal sein, dass der die Angeklagte mal nachfragen. Aber jetzt so krass wie in meinem letzten Reel dargestellt, hat das nie stattgefunden. Da habe ich ja mehr oder weniger eine Einwandbehandlung gemacht, ja, und so geschaut, was könnten mögliche Einsatzpunkte sein, die ich vor allem auch aus Social Media gehört habe. Also auf Social Media, ja, da prasseln immer alle Meinungen ungefiltert rein, da habe ich alles Mögliche gehört, ja. Im Gericht ist es ja so, dass man ja trotzdem, in einer sehr, also man ist dann eben in einer hoheitlichen Funktion. Und das ist schon für viele bereits aus sich heraus sehr respekteinflößend. Das heißt, wenn man Bemerkungen bekommt, dann allenfalls unterschwellig. Ich hatte jetzt keine Eskalation. Woran ich mich noch erinnern kann, ist zum Beispiel von meiner ersten Zeit als Staatsanwältin. Da hatte ich mir eigentlich an einem Großverfahren beteiligt, habe mir sehr viel Mühe gegeben, sehr viele Überstunden gemacht und habe meine Sache wirklich, wie ich fand, damals zu meiner Zufriedenheit gemacht. Und der Verteidiger beginnt sein Plädoyer vor der großen Strafkammer und Zuschauer und sagt, die junge Frau Staatsanwältin schießt absolut über das Ziel hinaus. Mhm. Ja, und das war schon sowas, wo ich mir so dachte, also ganz ehrlich, das hat einfach nichts mit der Sache zu tun.
Ja, denn absolut.
Also natürlich ist es auch so, dass man gerade als junger Berufseinsteiger sehr viel seine Kollegen fragt und gerade zu erfahrenen Kollegen geht. Also das mache ich auch immer noch, wenn mir irgendwie so eine praktische Lösung fehlt, wenn ich weiß ganz genau, wie es rechtlich geht, aber ich möchte dann nochmal wissen, wie würde das ein anderer Richter behandeln, ja? Dann gehe ich immer noch zu meinen älteren Kollegen und frage das nach praktischen Hinweisen und davon, von dieser Kollegialität, finde ich, können alle Seiten profitieren. Die älteren Richter kommen zu mir zum Beispiel und fragen so ganz stereotypmäßig irgendwas mit der Technik oder ich habe hier eine Straftat im Zusammenhang mit Social Media, kannst du mir mal dieses und jenes dazu erklären? Mhm. Das erkläre ich und der Richter, der Ältere, gibt mir dann wiederum vielleicht einen sehr wichtigen Hinweis, wie ich verfahrensökonomisch etwas gut löse.
Aber jetzt kümmern sich ja nicht Richter logischerweise immer um alles, sondern in welchem, sag mal bei euch, Fachgebiet oder in welchem, ne, also
ja,
in welchem
doch, kann man sagen.
Okay, in welchem Fachgebiet tummelst du dich vorrangig?
Genau, also man spricht hier von der Zuständigkeit. Ja. Und ich bin zuständig für Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende und Jugendschutzsachen, also Straftaten zum Nachteil von Schutzbefohlenen oder Kindern, Jugendlichen.
Spannend. Und das fände ich jetzt total spannend, Martina. Da fällt mir direkt eine Frage ein, denn natürlich jugendlich, ne, Social Media aktiv bei Instagram, TikTok und wie sie alle heißen, die Plattformen. Und jetzt bist du mit deinem Kanal auf Instagram sehr aktiv. Du gibst sehr viele Einblicke. In welcher Form ist dir das schon mal negativ begegnet? Also wurdest du schon mal von jemandem, den du vielleicht im Gerichtssaal hattest, bei Social Media angeschrieben oder hat es, also verstehst du, was ich meine? Das ist, du bist in der Öffentlichkeit, aber hast natürlich eine wahnsinnig hohe Verantwortung.
Ja, falls du das so meinst, mir ist noch nie das zum Vorwurf gemacht worden im Gerichtssaal. Mhm, ja, also und falls mich da jemand von den Angeklagten erkannt hätte, dann hat er es mir jedenfalls nicht gesagt. Mhm. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das. Meine Reichweite ist ja trotzdem begrenzt und man ist ja immer auch in so einer Bubble. Also von den Anwälten, Staatsanwälten, ja, da werde ich erkannt und da wurde ich bisher eher positiv drauf angesprochen. Mhm. Mir ist dann auch zugetragen worden, dass es manche nicht so gut finden. Aber inzwischen mache ich das schon 1,5 Jahre und ich glaube, man kann auch schon davon sprechen, dass es sich etabliert hat einfach, dass es gar nicht mehr so hinterfragt wird wie in der Anfangszeit, was ich dann eben mitbekommen habe, auch über den Buschfunk, sage ich mal. Ja, aber so persönlich im Gerichtssaal hat mich da noch keiner damit konfrontiert. Einmal hat mich ein Angeklagter angeschrieben und meinte, dass er jetzt seine Stunden erledigt hätte. Das Witzige war, dass der Anklagevorwurf, also der musste seine Stunden machen wegen Betäubungsmittelsachen. So, und der Instagram-Name an sich hat schon Bände gesprochen. Und da habe ich gesagt, dann habe ich eben, als ich verweise dann immer hier bei Instagram erfolgt keine Sachbearbeitung, bitte, habe dann nochmal meine Telefonnummer gegeben, wir können morgen drüber sprechen und E-Mail und so weiter. Das ist dann auch alles abseits geklärt worden. Da habe ich dann aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Instagram-Name vielleicht nicht der beste ist, wenn man zeigen möchte, dass man jetzt anders funkt.
Aber dann ergibt sich ja eigentlich mal die ganz logische Frage oder und den ersten Podcast, den wir vor langer Zeit mit einem Richter gemacht haben, da ging es tatsächlich darum, dass dieser Richter sich geoutet hat, was auch nicht breit gefächert ist und natürlich ein ganz anderes Thema ist. Aber jetzt kommst du mit Social Media um die Ecke, da stellt sich dem Außenstehenden wahrscheinlich auch schnell die Frage, warum überhaupt? Also warum hast du einen Instagram-Account? Warum gehst du an die Öffentlichkeit? Soweit ich verstanden habe, so Rechtsberatung und sowas darfst du eh nicht machen. Warum tust du es?
Also angefangen hat das eher als eine Art Mama-Blog in der Elternzeit.
Ach, lustig.
Da habe ich, dann so ein bisschen, wir waren dann auch 4 Wochen auf Hawaii und in Seattle. Und da habe ich dann so angefangen, einfach so ein bisschen darüber zu erzählen, wie ist das für mich als Mama eben jetzt bald in den Beruf wieder einzusteigen. Das waren so Themen, die mich ganz beschäftigt haben. Tatsächlich mit Social Media bin ich befasst, seitdem ich 13 oder 14 bin. Da hatte ich irgendwie so ein Schüler-VZ als erstes bei MySpace, Facebook und so weiter. Und der Umgang mit Social Media war für mich immer ganz normal und ich hatte auch schon immer einen privaten Account. Und dann habe ich das aber auch öffentlich gestellt, weil ich gemerkt habe, wie viele da einfach Interesse haben, auch mal so an so rechtliche Dinge von einer Richterin erklärt zu bekommen, wo man dann auch sieht, ich habe gar kein Interesse an einem Mandat. Ja, also ich erkläre das halt einfach nur so, wie ich das richtig empfinde, ohne, sage ich jetzt mal, da einen Mandanten akquirieren zu wollen. Und damals habe ich dann einfach so damit angefangen, wirklich nur spaßeshalber und genau, als Freizeitbeschäftigung. Und die Leute haben dann immer mehr darauf gedrängt, zu sagen, jetzt sag mal, was machst du denn? Weil ich habe immer nur davon gesprochen, dass ich Juristin bin. Ja, also einfach auf meine Abschlüsse hin. Und irgendwann mal dachte ich mir, ich hatte dann 1000 Follower und dann dachte ich mir dann so, dann erzähle ich es jetzt, weil im Endeffekt erkennt mich dann vielleicht eh irgendjemand. Ja. Ja, also damals war ich noch so von diesen 1000 Leuten, die mir auf Instagram folgen, das war dann schon eine sehr hohe Zahl, wo ich dann schon dachte, okay, da erkennt mich dann vielleicht einer und dann dachte ich, es ist einfach nur authentisch, das zu kommunizieren und habe dann die Follower einfach mitgenommen.
Cool. Und sag mal, in der heutigen Zeit, in welcher Form schaffst du es? Natürlich, ich meine, du hast 60.000 knapp, das ist ja schon eine hohe Zahl, das muss man einfach so sagen. Als wir damals 60.000 hatten, wurden wir auch auf der Straße schon erkannt und angesprochen. Und jetzt stelle ich mir vor, wie schaffst du es? Und gerade mit deinem Beruf, du wirst ja auch unpopuläre Entscheidungen treffen müssen für den Angeklagten zum Teil. Wie schaffst du es, dich da zu schützen? Das finde ich eine sehr spannende Frage, gerade auch dein Privatleben zu schützen.
Ja. Also zunächst, es sind noch nicht ganz 60.000, ich bin jetzt bei 55 knapp, aber.
Ja, also, okay. So.
Nach dem Podcast dann.
Tatsächlich werde ich gar nicht so oft auf der Straße angesprochen. Ich glaube trotzdem, dass da nochmal eine gewisse Hürde ist.
Das glaube ich auch.
Ja. Ja, also ich werde wirklich enorm selten angesprochen. Eher wird mein Mann angesprochen, so nach dem Motto, ich kenne deine Frau über Instagram. aber ich persönlich bekomme da ganz, ganz wenig Feedback. Also ich glaube eigentlich so ein bisschen, aber
die Leute haben Respekt, glaube ich, davor.
Ja, das denke ich auch.
Was ja nicht schlecht ist.
Nö, im Gegenteil, ja, das ist ja alles so gut und ich muss ja trotzdem noch meinem Amt gerecht werden. Ich sage halt, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es euch auch so in der Zwischenzeit gehen, ich sage halt nicht live, was ich mache. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ach, heute nehme ich mein Kind und gehe ins Freibad XY und da werden wir uns bis 16 Uhr aufhalten. Ich sage, also generell sage ich nie, was ich mit meinem Kind mache oder wo ich mich live befinde. Ja, also ich zeige auch sehr wenige Einblicke in meinen Alltag, einfach gerade zum Selbstschutz. Aber ich finde, dadurch, dass ich eben auch so eine Art habe, viele Dinge zu erklären und nicht versuche, über jemanden zu stehen, sondern, also es ist halt so ein Balance, ja klar, ich bin die Richterin in dem Fall, die Vorsitzende, ich entscheide und das mache ich dann auch klar. Aber ich versuche auch Verständnis zu wecken. Ich sage, warum etwas strafbar ist. Ich sage auch, warum das verwerflich ist und warum ich, und im Jugendstrafrecht bin ich auch wirklich in einer Position, da kann ich ganz viel erziehen, da ist der Bestrafungsgedanke eher im Hintergrund und dann erkläre ich immer ganz genau, warum ich jetzt denke, dass Arbeitsstunden genau erforderlich sind, damit er mal merkt, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Aber warum ich auch einen sozialen Trainingskurs zum Beispiel auferlege, weil er eben Probleme hat, sich zu distanzieren und damit immer wieder Ärger bekommt. Und das erkläre ich dann. Und ich nehme mir dann auch ganz, ganz viel Zeit dafür. Und ich glaube und hoffe, dass mir dann einfach der Angeklagte dann nicht mehr so böse gewogen ist.
Mhm. Ich merke so ein bisschen, wir springen in den Themen hin und her, aber das kommt so, es sind so Gedankengänge, die dann plötzlich aufkommen. Ich würde gerne kurz mal eine Schublade wieder aufmachen, die, also wo du vielleicht den Inhalt wieder rausholen kannst aus dieser Schublade. Und das wirst du sicherlich auch ganz oft gefragt. Richter gibt's ganz viele. Richterinnen doch wahrscheinlich wesentlich weniger. Inwieweit hast du da in der heutigen Zeit vielleicht auch noch zu kämpfen, also mit diesem Geschlechterungleichgewicht?
Also tatsächlich ist mein aktueller Eindruck, dass ich immer mehr und vielleicht sogar mehr Kolleginnen, junge Kolleginnen inzwischen habe, als dass hier, also jetzt sage ich mal von der neuen Einstellungswelle her, dass mehr Frauen nachkommen als Männer, würde ich jetzt mal prinzipiell, also so ist mein Eindruck, ja.
Yeah.
Geschlechterrollen, inwieweit spielen die da eine Rolle? Also ich finde in der Justiz an sich, wie gesagt, da kommen immer mehr Frauen nach, aber natürlich, also ich habe zum Beispiel eine Bewertung bekommen als Staatsanwältin und darin stand, dass ich eher ruhig bin, ja, wo ich dann denke, ja klar, meine Kollegen, die gleichzeitig angefangen haben, die waren halt auch einfach mal 1,90 Meter groß und hatten eine tiefere Stimme, ja, natürlich wirke ich dagegen ruhig und müsste dann halt wirklich schreien, damit ich mich da daneben, sag ich mal, körperlich bemerkbar mache, aber letztendlich sollte man ja authentisch seine Art und Weise damit einfach walten lassen und damit überzeugen.
Mhm.
Also ruhig zu sein bedeutet ja nicht, dass man weniger
Durchsetzungsvermögen
werden muss.
Hat, ne?
Ja, oder Durchsetzungsvermögen hat, ganz genau. Genau. Also wie gesagt, bei Richtern und Staatsanwälten habe ich schon den Eindruck, dass wir immer mehr Frauen werden, aber auf Seiten der Anwaltschaft ist es schon noch eine Männerdomäne, würde ich sagen. Da begegnen mir vor allem im Strafrecht regelmäßig Verteidiger.
Und du hast vorhin kurz gesagt, dass man sich da austauscht und du dem Richter X helfen kannst, bei Social Media zum Beispiel, er dir wiederum. Aber hast du auch schon erlebt, dass man dich einfach, also dass dich jemand anderes in der gleichen Position dich vielleicht nicht ernst genommen hat als Frau?
Nein, also das nicht. Zu keinem Zeitpunkt zu sagen, ich hatte immer ein sehr kollegiales Umfeld.
Toll.
Und ja, also das kann ich jetzt nicht behaupten, dass mich da einer nicht ernst genommen hätte. Wie gesagt, das Einzige war halt nur so dieses mit der Bewertung, dass ich halt ja eine ruhige Staatsanwältin bin. Ja, das hängt mir ein bisschen nach, aber ja. Das ist ja halt Geschmackssache.
Schön, dass du diese Schublade wieder aufmachen konntest.
Was ich total spannend finde, Martina, was ist denn für dich so die größte Herausforderung im Sinne der Fälle? Also gibt es Dinge bestimmt, die du auch mit nach Hause nimmst? Und ja, was, wenn du jetzt einen Fall auf den Tisch bekommst, welchen Fall müsste ich mir vorstellen, wo du jedes Mal vielleicht auch so ein bisschen Bauchschmerzen hast, weil es dich vielleicht auch persönlich mitnimmt, weil, keine Ahnung, vielleicht kannst du da was dazu erzählen.
Also mir ist halt sehr wichtig, dass ich immer professionellen Abstand zu meinen Fällen wahre. Und natürlich habe ich auch schon mal Fälle, die einfach emotional vielleicht als herausfordernd empfunden werden können. Einfach gerade, wenn Kinder verletzt werden. Ja, das ist ja. Ich bin ja auch ein Mensch. Ja, und natürlich, wenn ich einen Sachverhalt lese, in dem eine Misshandlung eines Kindes beschrieben wird, vielleicht auch durch nächste Angehörige, oder wenn ich mir, ja, das gehört auch zum Job, Kinderpornografie anschauen muss, weil jemand im Besitz von Kinderpornografie war, dann, also muss ich mir die Dateien eben angucken.
Wow.
Ja, und das ist unschön, das möchte man generell gar nicht sehen, ja, ganz klar, aber es ist mein Job und ich muss trotzdem unvoreingenommen auf die Sache anschauen, auch wenn sie emotional schwierig scheint. Und da muss man sich dann wirklich herausnehmen und sagen, also es ist mein Job, hier objektiv drauf zu gucken und deshalb mache ich diesen Job, weil ich das genauso machen möchte und das ist jetzt meine ureigenste Aufgabe einfach. Im Übrigen schon damit, was ich jetzt damit gesagt habe, ich habe das auch schon mal bei Instagram thematisiert und ein Verteidiger meinte, er würde mir daraufhin einen Befangenheitsantrag einen Befangenheitsantrag stellen. Wo ich dann aber denke, natürlich ist doch ein Mensch ein Richter. Wir wollen doch gerade keine KI haben. Also so eine Aussage muss doch aushaltbar sein von einer Richterin. Ja, mit der Prämisse eben, dass ich sehr wohl weiß, was meine Pflichten sind und mich nicht davon leiten lasse, dass ich schlimme Bilder sehe. Aber Objektivität bedeutet auch, dass man genau das aburteilt, was passiert ist. Und wenn etwas schlimm ist, dann muss man das auch entsprechend eben mit bewerten.
Ja. Ich stelle mir das auch total schwierig vor, gerade wenn man selber ein Kind hat und bist ja selber auch Mama. Wenn ich mir solche Videos anschauen müsste, und ich meine, wir sind alles Menschen am Ende des Tages und das macht ja was auch mit unserer Emotion. Natürlich kann man neutral draufschauen, aber ich glaube, trotzdem kann man sich nochmal anders hineinversetzen, was ich auch positiv finde, wenn man selber eben so ein Kind im Arm hält und weiß, wie hilflos sie teilweise auch in einem gewissen Alter noch sind, ne? Und dann gibt es eben genau diese Menschen, die das, ausnutzen. Dieses ausnutzen, ja.
Ja, das ist ja auch Lebenserfahrung, ne?
Genau.
Ja,
eben.
Genau.
Ja. Was tust du, um genau bei sowas, wie soll ich sagen, die Kurve zu bekommen? Also was machst du, um Abstand zu bekommen im Privatleben, um dich zu distanzieren von vielleicht emotionalen Fällen, von schweren Fällen? Was tust du für dich?
Naja, also ich denke auch dadurch tatsächlich, dass ich ein kleines Kind habe, was sehr fordernd ist, wenn man früh erstmal, bevor es losgehen kann, erstmal 10 T-Shirts aussucht, bevor eins passt, dann kann man schon ganz gut Abstand nehmen vom Beruf dann, wenn man da einfach woanders ist. Ja, also tatsächlich, ich habe eine Familie um mich herum, eine sehr liebevolle Familie, und das hilft mir natürlich, dass ich mit meinen Gedanken nicht alleine bin. Mhm. Ich spreche sehr viel mit meinem Mann, und ich bin übrigens mit meinem Mann schon zusammen, seitdem ich 16 Jahre alt bin.
Wow, ist der auch, Jurist?
Nein, der ist selbstständiger Finanzmakler.
Okay.
Genau, ist ein Jahr älter als ich. Das ist übrigens auch etwas, das kann ich nur empfehlen, das finde ich wahnsinnig wichtig, sich jeden Abend auszutauschen und miteinander zu sprechen. Mhm. Also ich kann ihm einfach alles von der Seele, ich kann mir bei ihm alles von der Seele reden. Er erzählt wiederum, womit er gerade struggelt, und das hilft sehr, und ich gehe joggen, also Sport ist auch so mein Ausgleich.
Cool. Also ich finde es immer toll, ich bin auch gerade an dem Punkt, wo ich mir überlege, ich müsste dringend wieder mal Sport machen, um den Kopf auch frei zu bekommen. Und wie schaffst du es, deinem Job und dieses Mama gerecht zu werden? Weil ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich nicht Vollzeit arbeitest, oder? Du bist Vollzeitrichterin, wow.
Ja, genau. Okay. Also, wobei ich muss auch sagen, ich bin eben Richterin am Amtsgericht, Jugendrichterin, und ich habe ein sehr ein sehr selbstbestimmtes Dezernat und selbstbestimmtes Leben dadurch. Ich entscheide, wann ich Verhandlungen habe. Mhm. Im Endeffekt, es muss passen, ja, ich muss meine Arbeit gut machen, aber es ist jetzt nicht wichtig, dass ich diese oder jene Akte, es sei denn, es ist eine eilbedürftige Sache, jetzt in diesem Moment erledige. Okay. Ich kann es zum Beispiel auch abends, wenn mein Kind schläft, machen. Mhm. Oder am Wochenende, wenn mein Kind Mittagsschlaf macht. Und es ist schon viel Arbeit, keine Frage, aber ich finde, immer dann, wenn man sich trotzdem die Arbeit frei einteilen kann, ist man auch zufriedener.
Absolut. Und, Flexibilität hat, ne?
Genau.
Ich habe noch eine Frage, mir fallen so viele Fragen ein, aber welches Thema, und es gibt sicherlich wie in jedem anderen Beruf auch, findest du total unangenehm? Also um was drückst du dich total gerne? Kann man das so pauschal
kann
fragen?
Kann man sich drücken?
Ja,
als Richterin?
Sie weiß, ich glaube, man weiß, wie man es verstehen kann. Also kann sich natürlich nicht drücken, aber welches Thema würdest du gerne nicht behandeln, wenn du es nicht behandeln müsstest? Gibt ja immer so Schattenseiten auch im Beruf.
Vielleicht von den Strafsachen?
Vielleicht gibt es so ein Thema, wo du sagst, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn, keine Ahnung, ich gehe zum Zahnarzt und der sagt, also so Implantate machen, das mag ich nicht so gerne, ich mache lieber Füllungen, so als Beispiel. Ne?
Also ich muss sagen, es treibt mich jetzt zum Beispiel nicht in die Sozialgerichtsbarkeit. Mhm. Ja, also so.
Was heißt das?
Tatsächlich, ja, da werden zum Beispiel, was wird da verhandelt, zum Beispiel über die Höhe eines Rentenbescheids oder ob Voraussetzungen für verschiedene Sozialleistungen vorliegen oder so. Das ist halt so etwas, wo ich sagen muss, das ist so Verwaltungsrecht auch mit, was mich jetzt einfach nicht so von der Materie berührt. Hat auch viel mit Menschen zu tun, mit menschlichen Schicksalen, aber ich finde, im Strafrecht ist man nochmal ganz anders in der Gesellschaft und an der Person dran.
Martina, ich habe, jetzt gucken wir mal in die Zukunft und gucken mal in die Wunderkugel. Personaler würden an dieser Stelle sagen, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? das lasse ich weg. Du bist jetzt, wir spulen einfach die Zeit vor und du warst viele, viele, viele Jahre Richterin. Wie sieht für dich dein Leben nach dem Richtersein aus?
Naja, ich glaube, meine Pension beginnt erst mit 63 oder so. Mhm. Also
sind nur noch 30 Jahre.
Ja, aber.
Also was ich wirklich gerne machen würde noch, ist natürlich mal in einen anderen Spruchkörper zu kommen. Also da auch vielleicht mal einen Vorsitz in einem Schöffengericht oder in einer Strafkammer zu haben am Landgericht. Das wäre natürlich sehr für mich schon ein Ziel. Aber auch mit meiner Familie, da würde ich gerne mal ein Sabbatical-Jahr machen. Also okay. Wenn ich das irgendwie mir einrichten könnte, würde ich echt super gerne machen im Ausland. Wir reisen sehr viel, schon immer.
Cool.
Aber halt immer zeitlich begrenzt. Und wenn man da nochmal mit der Familie so eine innige Zeit haben könnte, das wäre schon wirklich schön, muss ich sagen.
Gibt es ein Land, was dich da total interessieren würde?
Also ich bin USA affin, weil die Landschaft dort sehr schön ist. Gleichwohl finde ich, dass es ist halt sehr teuer. Deshalb bietet es sich nicht unbedingt an und auch gerade so Thema Waffen und so weiter, dort ist ja schon, und die Politik ist ja manchmal, ja, also da haben wir es in Deutschland schon irgendwie geordneter. Südafrika mag ich sehr. Da haben wir auch geheiratet, 2021.
Toll. Wo denn, in Kapstadt?
Ja, genau.
Toll.
Genau. Und waren dann, ich war hochschwanger und wir waren aber dann mit unseren Freunden auf einem Roadtrip unterwegs.
Oh, schön.
Ja, und auch auf Safari und so. Also Südafrika ist tatsächlich ganz, ganz weit oben auf der Wunschliste.
Auch wenn dort natürlich.
Ja, in Stellenbosch zum Beispiel.
Da war ich auf der Weinfarm schon.
Ja, wir auch. Und wir haben den Fehler gemacht, da war ich noch, also wir waren zweimal schon dort, das erste Mal eben nicht schwanger. Und wir sind früh hin und haben an einer Weinverkostung teilgenommen und da waren wir ganz jung und wir wussten nicht, dass man diesen Wein nicht unbedingt trinken sollte, wenn man eine Weinverkostung. Wir waren wahnsinnig betrunken, das war so peinlich, das war so.
Und deswegen seid ihr nochmal hingefahren, diesmal schwanger, weil du alles nochmal erleben wolltest, aber eben in einem nüchternen Zustand. Aber,
weißt du, da fällt mir auch eine lustige Anekdote ein, was du gerade gesagt hast mit dem Wein. Ich, als ganz junger Flugbegleiter, ich war gerade 18 Jahre und war das erste Mal in Tokio und wusste nicht, was Wasabi ist und dachte mir, das isst man mit dem Löffel und nehme einen vollen Löffel Wasabi. Ich habe gedacht, ich kipp um. Na, in Japan ist es noch viel schärfer als hier in Deutschland.
Ja, das glaube ich.
Und da haben mich auch damals alle ausgelacht und ich habe, glaube ich, gefühlt 4 Stunden lang war mein Mund gefühlt geschwollen von diesem Wasabi, weil ich habe das wirklich in einer großen Dosis einfach meinen Mund genommen.
Lustig. Aber wirklich, aber das sind ja Geschichten einfach, die man dann noch den Enkeln erzählen wird.
Genau,
ne? Von daher.
Absolut.
Ja.
Martina, wo kann man dich bei Instagram finden? Vielleicht kannst du nochmal deinen Profilnamen nennen und man darf auch sagen, ihr habt auch einen eigenen Podcast, den darfst du auch gerne mal benennen. Einfach,
danke schön.
Genau, klar.
Danke. Ist sehr kollegial. Also Mrs. Wright ist unser Podcast. Wir werden demnächst auch auf YouTube zu sehen sein. Und auf tatsächlich schauen wir sehr viele YouTube-Videos.
Okay. Mrs. Wright.
Ja, genau, genau. Also genau, wir reflektieren halt auch sehr viele Sachen so aus der weiblichen Sicht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Meine Podcast-Partnerin, der Scheidungsanwältin, wird immer mal unterstellt, sie sei eine Männerhasserin.
Schublade auf.
Ich glaube, sie kokettiert auch so ein bisschen damit, aber ist sie auf jeden Fall nicht. Also sie ist trotzdem eine sehr, sehr besonnene Frau, würde ich sagen. Mhm. Genau, und auf Instagram findet man mich unter frau_richter_in oder einfach vielleicht auch unter Martina Flade, wenn man das eingibt.
Also genau.
FLADE.
Und da kann ich nur empfehlen, guck da unbedingt vorbei, weil da könnt ihr wirklich, ich meine, du nimmst ja Leute mit in deinen Alltag und berichtest auch darüber und guckt unbedingt bei Martina vorbei, weil es lohnt sich. Ich bin da auch echt hängen geblieben, das darf man dir mal zurückmelden, Martina. Ich finde das sehr spannend, weil es ein Berufsfeld ist, in das man so normalerweise keine Einblicke bekommt.
Ja, das macht es tatsächlich sehr spannend. Und ich finde aber auch wirklich, das ist unsere Herausforderung auch mit, dass wir uns etwas nahbarer zeigen. Es gibt sehr viele Populisten, gerade im Internet. Man sollte auch dort vertreten sein, wo die Menschen sind. Die Menschen sind jetzt nun mal vermehrt in Social Media und ich glaube, es kann überwiegend hilfreich sein, dass wenn dort auch mehr aus der Justiz vertreten sind. Aber nochmal ganz kurz, vielen Dank auch für das freundliche Gespräch mit euch. Ihr seid super sympathisch und sehr, sehr tolle Gesprächspartner. Also ich habe mich sehr, sehr wohl aufgehoben gefühlt bei euch.
Martina, von Herzen ein großes Dankeschön. Wir wünschen dir noch ganz, ganz viele spannende Berufsjahre, dass du, so wie du es vorhin gesagt hast, auch noch mal links und rechts gucken kannst. Aber vor allem wünschen wir dir und deiner Familie ganz, ganz viel Gesundheit, dass ihr ganz viele Erinnerungen euch schafft, dass ihr noch ganz viel von der Welt seht, Südafrika noch mal vielleicht aus der noch nüchternen Perspektive betrachtet. Also wir wünschen euch da alles, alles Gute und sind einfach gespannt, deinen Weg weiter auf Instagram zu verfolgen.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank euch auch. Nur alles Beste und ich folge euch auch so.
Sehr gut. Martina, mach es gut.
Danke, dass du da warst. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch einfach in einer der anderen Folgen von unserem Podcast Papa und Papi Männerhaushalt rein. Kommt bei Instagram vorbei, bei
Und
Papa und Papi.
Vielleicht,
und
Schatz, machen wir uns, ich meine, die Nummer könnten wir auch auf YouTube einfach senden, ne?
Ja, das können wir.
Du musst einfach nur überlegen, was du anziehst.
Richtig, das hatten wir schon. Wir haben schon eine einjährige
Ah ja,
YouTube-Serie hinter
okay.
uns. Ich
So.
weiß, wie das war.
In diesem
In diesem Sinne,
Sinne,
bis zum nächsten Mal und schönen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.